Es gehört zu den traurigen Phänomenen unserer Zeit, dass immer mehr Vaterschaftstests angefordert werden. So manche Männer, sie zweifeln daran, dass sie wirklich der Vater eines bestimmten Kindes sind, und dann schicken sie eine DNA-Probe, oftmals sogar heimlich, an ein Institut, um die biologische Abstammung zu prüfen. Ja, entweder befürchten sie, die Frau hatte auch andere Partner und sie sind sich gar nicht sicher, oder sie hoffen irgendwie, die Verantwortung und den elterlichen Pflichten zu entgehen. Die Ehe wird leider immer weniger als ein heilsamer Schutzrahmen und eine Ordnung für die Sexualität und die Kindererzeugung angesehen. Und so entstehen Familienverbindungen, die schon von Anfang an zerrüttet sind. Kinder werden hineingeboren in ein Verhältnis, was schon von Anfang an schwierig ist, was schon von Anfang an lauter Not und Zweifel und Unordnung mit sich bringt. Vorwürfe, unterschiedliche Erwartungen und Forderungen. Aber stell dir mal vor, so ein Vaterschaftstest wird nicht von einem Vater angefordert, sondern von einem Bruder. Der ältere Bruder, er glaubt nicht, dass sein jüngerer Bruder den gleichen Vater hat. Sie unterscheiden sich so sehr im Aussehen und in ihrem Charakter, und irgendwie schafft er es, einen Vaterschaftstest einzureichen. Und er will seinen jüngeren Bruder auswischen und sagen, hier, du gehörst gar nicht so richtig zur Familie. Und dann kommt das Ergebnis und es belegt klar, nee, sie haben einen gemeinsamen Vater. Aber oh Schreck, sie haben nicht die gleiche Mutter. Und nicht der jüngere Bruder hat eine andere Mutter, als sie es erwarten, sondern der ältere Bruder, der eigentlich den Jüngeren hinausdrängen wollte, er erfährt, die Mutter, die er als seine Mutter meint, ist gar nicht seine Mutter. Und die Veränderungen im Aussehen, im Charakter, sie liegen gar nicht daran, dass sie einen anderen Vater haben, sondern dass er, der Ältere, eine andere Mutter hat. Nun, so ähnlich geht es auch in unserer Geschichte heute in Galater 4. Der Apostel Paulus, er macht es so mit diesen Jerusalemer falschen Lehrern in Galatien. Sie sind dabei, sie scheinen diesen neu bekehrten Christen dort viel von Abraham erzählt zu haben. Denn sie machten ein großes Thema aus der Beschneidung. Nur so kann man zum Volk Gottes, zu Israel gehören und so richtig ein Teil der Familie Abrahams sein. Man muss sich dem Bund Sinai unterordnen, mit all den besonderen jüdischen Bestimmungen und Regeln. Man muss ganz so aussehen, man muss ganz so leben, man muss ganz dem entsprechen, was dem Sinai-Bund entspricht. Sie waren stolz auf ihre Abstammung, auf ihre Familiengeschichte, auf ihre Privilegien, und sie zeigten den neuen Gläubigen in diesen christlichen Gemeinden der anderen Nationen, wie sehr sie unter ihrem Stand waren, wie sehr sie sich unterschieden, wie sehr, was ihnen alles noch mangelte und fehlte, was sie tun müssen, um so wirklich zu Gott zu gehören, denn so wie es jetzt ist, reicht es noch nicht. Paulus greift in Galater 3 bereits die Person Abraham auf und er zeigt, wie er durch Glauben und nicht durch Werke gerecht gesprochen wurde. Und dass von Anfang an Gott bestimmt hat, dass auch alle Völker der Erde gesegnet werden sollen, nämlich durch einen bestimmten Nachkommen Abrahams, der den Fluch überwindet. Das war schon eine Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Das Gesetz und der Bund Mose hatte in der Heilsgeschichte nur eine untergeordnete und eine zeitliche Bedeutung. Doch nun greift er die Abraham-Geschichte noch einmal auf und thematisiert diese zerrüttete Familiengeschichte des Patriarchen selbst. Ja, Familienprobleme sind nicht nur ein Phänomen unserer Tage, sondern gehen zurück bis zu dem Tag, wo Adam und Eva aus dem Paradies geworfen wurden. Das Bemerkenswerte ist aber, dass Paulus mit einem absoluten Schocker, einer heftigen Behauptung auftritt. Nach seiner Auslegung sind diese Judaisten, wie sie genannt werden, geistig gesprochen mit Ismael, dem Sohn der Sklavin Hagar, verwandt. Die galatischen Christen aber, die wahren Söhne der Verheißung, wie Isaak. Deutlicher hätte man diese Lehrer kaum empören können. Aber Paulus geht es hier nicht um eine fiese Provokation, sondern darum, das Wort Gottes und sein Handeln richtig zu verstehen. Im Grunde macht er eine Art Vater- und Mutterschaftstest durch das Wort Gottes selbst und sagt, schaut mal genau hin. Nicht diese Christen in Galatien sind irgendwie von zweifelhafter Abstammung, sondern eure Haltung, eure Position, euer Vertrauen zeigt, dass ihr noch nicht so richtig dazu gehört, dass sich bei euch etwas verändern muss. Darum habe ich den heutigen Predigtext überschrieben mit dem Titel Wer ist deine Mutter? Wer ist deine Mutter? Und wir lesen in Galater 4 die Verse 21 bis 31. Galater 4 ab Vers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei, und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Zu diesem Text gibt es einiges zu sagen und ich habe mich entschieden, nicht alles in eine Predigt zu stopfen, sonst würde es sehr schwer werden, dem Ganzen zu folgen. Gleichzeitig will ich aber auch nicht bestimmte Themen einfach übergehen, die wichtig und nützlich sind zum Verständnis dieses Textes und sogar zum Verständnis der Bibel als Ganzes. Darum plane ich heute darauf einzugehen, was die Hauptbotschaft von Paulus ist, die er mit dieser Geschichte verdeutlichen will. Worum geht es hier eigentlich? Was ist diese Hauptaussage? Nächsten Sonntag möchte ich dann auf das Zitat aus dem Buch Jesaja eingehen, was er hier mit einfügt, und erklären, wie das genau in das Gesamtbild passt, warum er das hier überhaupt zitiert, worum es in Jesaja geht und wie das zur Argumentation hier dazugehört. Und deswegen werden wir auch heute nicht so sehr auf das Zitat eingehen. Und in zwei Wochen betrachten wir dann, wenn der Herr es erlaubt, den ganzen Abschnitt noch einmal unter dem Gesichtspunkt, was hier eigentlich mit einem bildlichen Sinn gemeint ist. Auch das gibt immer wieder Fragen auf. Was ist das hier eigentlich für eine Art Schriftauslegung von Paulus? Und können wir da etwas lernen an Prinzipien über Auslegung biblischer Texte? Also seid nicht enttäuscht, wenn wir heute nicht jedes Rätsel und jede Frage und schwierige Stelle dieses Textes behandeln. Ich hoffe, dass spätestens in drei Wochen die meisten Themen dann behandelt sind. Aber wir beginnen heute mit erstens der historische Befund. Der historische Befund. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien, aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Paulus kommt hier am Ende von Galater 4 zu einer Art Abschluss seiner biblisch-theologischen Argumentation. In den beiden folgenden Kapiteln geht es dann noch konkreter um die Weise, wie die Galater als Gemeinde handeln sollen. Und hier wird es dann noch etwas praktischer. Aber so die ganze exegetische oder die ganze Auslegung der Schrift, die ganzen theologischen Argumente, die liefert er vor allem in den Kapiteln 3 und 4. Doch hier zum Abschluss des vierten Kapitels kommen viele Themen sozusagen noch einmal ganz gebündelt vor, die er in den unterschiedlichen Abschnitten bereits zuvor behandelt hat. Er hat bereits erklärt, etwas zu Abrahams Vaterschaft, unter etwas versklavt zu sein, haben wir gesehen. Die Bedeutung der Bündnisse, den Vorzug der Verheißung, die Rolle des Gesetzes, das Recht auf das Erbe Abrahams, Orte wie der Berg Sinai, Arabien und Jerusalem kamen vor, aber auch Themen wie Verfolgung und Sohnschaft und den Empfang des Geistes Gottes. Und nun schafft es Paulus, all diese Themen anhand einer bekannten historischen Begebenheit zusammenzubinden. In ein einziges Bild, in eine einzige Geschichte. Die Geschichte von Abraham mit seiner Frau Sarah und der gemeinsamen Dienstmagd Hagar samt den jeweiligen Söhnen Ismael und Isaak. Und um das Ganze nun zu ordnen, achten wir einmal darauf, welche Punkte Paulus selbst betont. Es gibt ja nicht nur bloß einmal eine Nacherzählung. In 1. Mose 16 und folgende lesen wir diese Geschichte, sondern er wählt konkrete Dinge, die für ihn in dieser Geschichte entscheidend sind, aus der er heraus dann etwas auch belehrt. Zum einen legt er den Schwerpunkt auf die beiden Söhne, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Also allein wie er in diese Geschichte hineinführt, wird deutlich, okay, es geht hier um zwei Söhne. Also in der Bibel, im Wort Gottes steht geschrieben, dass Abraham zwei unterschiedliche Söhne hatte. Und wenn ihr euch erinnert, in der Geschichte lesen wir dann auch später noch, er hatte noch mehr Söhne, aber das spielt hier erstmal keine Rolle. Es geht vor allem um die Unterschiede zwischen den beiden Söhnen Abrahams, Ismael und Isaak. Die Namen werden an dieser Stelle noch gar nicht genannt, denn es geht nicht so sehr darum, wie sie hießen, sondern worin sie sich eigentlich unterschieden, worin sie sich wesentlich unterschieden. Was waren die wesentlichen Unterschiede zwischen Ismael und Isaak? Paulus markiert zwei wichtige Unterschiede. Der eine ist die Mutter. Waren beides Söhne Abrahams, aber sie hatten eine unterschiedliche Mutter. Aber nicht so sehr, wer die Mutter ist, auch Hagar und Sarah werden hier am Anfang noch gar nicht namentlich ernannt, sondern der Stand oder die Stellung der Mutter ist hier entscheidend. Einen von der Magd und einen von der Freien. Wenn ihr euch erinnert, dann waren Abraham und Sarah schon ziemlich alt und sie hatten keine Kinder. Sarah war unfruchtbar und obwohl Gott Abraham eine Nachkommenschaft versprochen hat, schon als er seine Heimatstadt Ur verlassen sollte, blieben sie kinderlos, jahrzehntelang. Und da kam Sarah auf die Idee, ihre eigene Dienstmagd oder Sklavin aus Ägypten, Hagar, dem Abraham zuzuführen, sozusagen als Leihmutter. So dass das Kind dann als Nachkomme zählt. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann fällt uns natürlich auf, dass Hagar eigentlich nicht Abrahams Frau war, sondern nur Sarah und Hagar trotzdem dem Abraham zugeführt wird. Aber Paulus weist uns darauf hin, dass Hagar eben eine Sklavin war. Sarah war aber die freie Frau, die Ehefrau. Sie hatte einen anderen Stand als Hagar. Das ist vielleicht gar nicht so das Erste, was uns in den Sinn kommt, aber Paulus, er zeigt hier mit dem Finger drauf, er zeigt hier, das ist wichtig. Hagar war eine Sklavin und Sarah war eine freie Frau. Die zweite Betonung ist der Umstand der Geburt. Paulus schreibt, aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Nun, was bedeutet nach dem Fleisch geboren? Und was bedeutet nach der Verheißung oder durch die Verheißung geboren? Isaaks Geburt war das Ergebnis der besonderen Verheißung oder des besonderen Versprechens Gottes. Und auch eine wundersame Geburt, denn Sarah war unfruchtbar und aufgrund ihres Alters eigentlich auch biologisch schon gar nicht mehr gebärfähig. Gott wirkte ein Wunder, er griff übernatürlich ein. Aber Isaaks Geburt war keine Jungfrauengeburt oder völlig ohne den natürlichen Akt der Kinderzeugung. Deswegen ist der Unterschied nicht, Ismael wurde auf natürliche Weise gezeugt und Isaak nicht, sondern nach dem Fleisch oder gemäß dem Fleisch geboren hat noch eine andere wichtige Komponente. Die Zeugung Ismaels mit Hagar war das Ergebnis eines fleischlich gesinnten Vertrauens. Mit Fleisch wird in der Bibel ja nicht nur der menschliche Körper bezeichnet oder die menschliche Natur, sondern vor allem Paulus beschreibt gerade den nicht erneuerten, in Adam gefallenen Menschen in seiner ganzen Gesinnung als Fleisch. Wir können sagen, die sündige Natur, mit der wir von Natur aus geboren werden, wird hier als Fleisch bezeichnet. Und das, was dieser sündigen Natur entspricht, diesem, was nicht in Verbindung und im Vertrauen auf Gott geschieht, sondern wo wir nur an uns selbst denken, wo wir nur auf uns selbst vertrauen, auf unsere Kraft, auf unseren Verstand, auf unsere Pläne, das ist fleischlich und nach dem Fleisch, gemäß dem Fleisch. Als Sarah ihrem Mann vorschlug, doch mit Hagar einen Sohn zu zeugen, weil sie unfruchtbar war, da zeigten Abraham und sie, dass sie nicht auf Gottes Wirken vertrauten. Dass sie nicht diese geistliche Gesinnung des Glaubens hatten, sondern sie wollten der Verheißung Gottes mit ihrer eigenen pragmatischen Weise nachhelfen. Und zwar im Vertrauen auf ihre eigene Kraft, auf ihren eigenen Verstand, auf ihren eigenen Weg. Ismael ist nach dem Fleisch geboren. Aber Isaak, er ist nach der Verheißung geboren. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Und es ging nicht nur darum, oh ja, ich werde dir schon irgendwie einen Sohn beschaffen, ich werde schon irgendwie dafür sorgen, dass du einen Sohn bekommst. Mit Verheißung ist noch mehr verbunden. Es geht hier um die Heilsgeschichte. Als Gott dem Abraham sagte, dass er ihm einen Sohn bereiten wird, ging es nicht nur um Isaak, sondern es ging um die Zeugung einer Linie, die bis zu Christus reicht, zu dem versprochenen Retter. Eine Verheißung, dass jemand kommen wird, der die Sünde überwinden wird, der den Fluch brechen wird, der die Menschen von ihrer Sünde erlösen kann. Der Erste in dieser Linie nach Abraham sollte eben dieser verheißene Sohn sein. Also ist er ein Sohn der Verheißung, der auf Christus weist, der auf Gottes Wirken und auf Gottes Rettung weist. Die Weise, wie Gott seine Verheißung gegenüber Abraham erfüllen wollte, war nicht im Vertrauen auf die Kraft von Abraham, sondern durch Glauben an die Kraft Gottes, der selbst das Unmögliche möglich macht und auf wundersame Weise sein Versprechen erfüllt. Und das finden wir bereits deutlich in dem alttestamentlichen Bericht in 1. Mose. Also es geht um zwei Söhne, die sich wesentlich darin unterscheiden, welche Stellung ihre Mutter hat, ob eine Sklavin oder eine freie Ehefrau, und wie die Geburt zustande kam, nach dem Fleisch, durch das Vertrauen auf die menschliche Kraft oder als Erfüllung der göttlichen Verheißung. Zweitens. Die bildliche Übertragung. Nun, Paulus sagt, dies hat einen bildlichen Sinn. Also diese historischen Ereignisse und Zusammenhänge, sie dienen auch als eine bildliche Belehrung für uns. Was das genau für die Bibelauslegung bedeutet, betrachten wir dann wahrscheinlich in zwei Wochen. Doch wir erfahren deutlich genug, was Paulus hier bildlich aufzeigt, was die Botschaft ist, die er hier herausnimmt. Und es gibt zwei wichtige Erklärungen, wie diese Begebenheiten bildlich zu verstehen sind. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai. Also diese beiden Frauen, gemeint sind Sarah und Hagar, bedeuten oder stehen für zwei Bündnisse. Und einer dieser beiden Bündnisse ist der Bund, der am Berg Sinai geschlossen wurde. Der zweite wird nicht direkt genannt, vermutlich um eine gewisse Spannung aufzubauen. Denn der natürliche Impuls ist, ja klar, der Bund am Sinai, das muss Sarah sein. Warum? Denn nur die Nachkommenschaft aus Isaak, dem Sohn Sarahs, wurde später die Nation Israel gezählt, die dann schließlich aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden und am Berg Sinai in den Bund mit Gott getreten sind. Aber was stellt dann Hagar für einen Bund dar? Was soll dann der andere Bund sein? Doch, was schreibt Paulus? Denn diese, gemeint sind die Frauen, bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Der eine Bund ist der Sinai-Bund, doch der wird nicht durch die freie Ehefrau Sarah verkörpert, sondern von der Sklavin Hagar. Sarah steht demzufolge für einen anderen Bund, ja für einen besseren Bund als dem vom Berg Sinai. Und wenn wir an die Ausführungen in Galater 3 zurückdenken, dann können wir rückschließen, Sarah steht für den Bund der Gnade, der in dem neuen Bund in Christus offiziell in Kraft tritt. Und die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, in Bezug auf seinen besonderen, einzigartigen Nachkommen, diesen einen Samen, der deutete schon darauf hin, auf diesen Gnadenbund, auf diesen neuen Bund in Christus. Und diese Verheißung auf den Gnadenbund war früher und auch wichtiger als der Sinai-Bund. Also hier werden zwei Bündnisse gegenübergestellt. Der Bund Sinai oder auch Mosebund genannt, eben jener Bund unter den Lehrern in Galatien, die Neubekehrten mit so großem Eifer unter diesen Bund hineinbringen wollten. Die meinten, das müsst ihr tun, zu diesem Bund müsst ihr gehören, um wirklich Gottes Volk zu sein. Aber Paulus stellt dem Gnadenbund dem gegenüber, auf den die Verheißung des Retters, die Verheißung des Segens für alle Nationen schon hingedeutet hat und der in Christus erfüllt ist. Die Segnungen des neuen Bundes ragten bereits zurück zu dem Gläubigen im Alten Testament, wie Abraham, der an diesen kommenden Retter glaubte und deswegen gerecht gesprochen wurde. Aber offiziell wurde dieser Gnadenbund, dieser neue Bund, aufgerichtet, als Jesus Christus die Bedingungen erfüllte, das ganze Gesetz Gottes, dem ganzen Gesetz Gottes gehorchte und sein Leben stellvertretend für alle Gläubigen als Opfer hingab und den Fluch der Sünde an unserer Stelle trug, sodass wir in Christus alle Segnungen aus Gnade erhalten. Vergebung der Sünde, Annahme von Gott, dem Vater und das ewige Leben in Herrlichkeit. Wir verdienen es uns nicht, sondern wir empfangen es aus Gnade. Also diese beiden Frauen deuten auf die beiden Bündnisse. Wir können auch sagen, der alte Bund und der neue Bund. Die zweite wichtige Erkenntnis gibt Paulus, indem er anzeigt, der Bund, zu dem wir gehören, bestimmt den geistlichen Stand und Lebensort. Der Bund, zu dem wir gehören, bestimmt den geistlichen Stand und Lebensort. Also, die Kinder, hier heißt es, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei, das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Mit seinen Kindern, das bedeutet, je nachdem, die Kinder des Bundes sind die, die zu diesem Bund gehören. Und Das heißt, es ist entscheidend, der Bund, zu dem wir gehören, bestimmt etwas über unseren geistlichen Stand und über unseren Lebensort. Das ist eine ganz entscheidende Erkenntnis. Der Sinai-Bund ist nie gegeben worden, um zur Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott oder ewiges Leben zu führen. Der Sinai-Bund führt nicht in die Freiheit, sondern, Paulus sagt, in die Sklaverei. Der Sinai-Bund sollte das Volk Israel einsperren und von der eigenen Sünde überführen, wie wir es schon in Galater 3 gelernt haben, um so auf den neuen Bund in Christus vorzubereiten. Charles Haddon Spurgeon, er erklärt, Hagar war nicht als Ehefrau vorgesehen. Sie hätte nie etwas anderes sein sollen als eine Magd für Sarah. Das Gesetz war nie dazu gedacht, Menschen zu retten. Es war nur dazu gedacht, eine Magd des Gnadenbundes zu sein. Als Gott das Gesetz am Sinai überbrachte, hatte er nicht die Vorstellung, dass ein Mensch dadurch jemals gerettet werden könnte. Er hat sich nie vorgestellt, dass der Mensch dadurch Vollkommenheit erlangen würde. Wenn wir das Gesetz richtig zu gebrauchen wissen, wenn wir verstehen, es an seinen richtigen Platz zu stellen und es seiner Herrin gehorsam zu machen, dann wird alles gut. Das Gesetz ist gut und vortrefflich, wenn es an seinem Platz bleibt. Niemand tadelte die Magd, weil sie nicht die Frau ist, und niemand soll Hagar verachten, weil sie nicht Sarah ist. Hätte sie sich nur an ihr Amt erinnert, dann wäre alles gut gewesen und ihre Herrin hätte sie nie vertrieben. So, jetzt, wo Christus gekommen ist, wäre es eine völlig falsche Weise, die Christen wieder in den Sinai-Bund zu bringen. Damit würden sie in eine Sklaverei gebracht werden. Mit Sklaverei meint Paulus die vielen Regelungen und Gebote, die das Volk Israel im Land einhalten sollte, wie die Speisevorschriften und die Festtage und die vielen zusätzlichen Vorschriften. Und Paulus hatte bereits erklärt, dass es ein sklavischer Geist ist, wenn wir meinen, wir könnten durch unsere Werke die Segnungen Gottes verdienen. Nein, letztendlich zeigte dieser Bund, dieser Gesetzesbund, wie wenig wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen können, sondern dass wir Gnade nötig haben. Und der Bund, der Sinai-Bund, er wurde vom Volk immer wieder übertreten und gebrochen. Und so hat Gott vorbereitet darauf, dass wir Menschen einen Retter brauchen, der uns Segen aus Gnade gibt. Doch viele Juden dachten, und in etwas anderer Form dachten so auch die Heiden, wenn ich mich anstrenge, wenn ich nur genug tue, wenn ich nur genug Disziplin aufbringe, wenn ich nur mich an all das halte, dann kann ich das Himmelreich verdienen, dann kann ich ewiges Leben verdienen, dann kann ich Freundschaft mit Gott verdienen. Aber der Gnadenbund bringt uns allein diese Freiheit. Diese Freiheit, dass wir sehen können, nein, ich kann mit meinen Werken mein Heil nicht verdienen, aber ich kann es empfangen als ein gnädiges Geschenk Gottes. Denn Christus hat alles für uns getan und wir empfangen die Gerechtigkeit vor Gott und die Vergebung unserer Sünden ganz aus Gnade, nicht als Lohn für unsere Werke oder für unseren Gehorsam. Nein, der neue Bund bringt uns in die Freiheit der Söhne Gottes. Der alte Bund führt in die Sklaverei des Gesetzes, das wir nicht erfüllen können. Wie so eine Sklavin oder einen Sklave, der etwas tun muss und wenn er seine Aufgaben nicht erfüllt, wird er bestraft. Aber der neue Bund bringt uns in den Stand wahrer Sohnschaft, dass wir die Liebe und Herzlichkeit des Vaters erfahren dürfen. Und der Lebensort wird ebenfalls durch den Bund bestimmt. Paulus beschreibt es hier etwas seltsam, Vers 25, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei, das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Hagar ging in der Geschichte im Alten Testament mit Ismael von Abraham fort, die wurde fortgeschickt in die Wüste. Die Ismaeliter, die Nachkommen Ismaels, verbreiteten sich in dem Gebiet Arabien. Und für die Juden waren die Ismaeliter also außerhalb des versprochenen Landes Kanaans. Sie sollten nicht das Land Kanaan erben. sondern sie blieben außerhalb. Sie blieben in der Wüste Arabiens. Doch auch der Berg Sinai gehört zum Gebiet Arabien, zu der Halbinsel Sinais. Wer am Sinai stehen bleibt, der erreicht sozusagen nicht das verheißene Land. Und Paulus sagt, das jetzige Jerusalem, also die Hauptstadt der jüdischen Welt, das Zentrum, von dem wohl auch die Unruhestifter in Galatien kamen, es lebt in gewisser Weise noch fern von dem Segen Gottes und seiner Verheißung. Das jetzige Jerusalem ist im Grunde noch in Arabien geblieben, am Berg Sinai geblieben und hat die wahre Erfüllung, das wahre Erbe, das wahre Land der Verheißung noch nicht erreicht. Denn es gibt noch ein anderes Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Das entspricht nicht dem Berg Sinai, sondern dem Berg Zion, wenn man so will. Und hier geht es nicht nur um den zukünftigen Himmel, sondern um den Lebensraum, den die Gläubigen schon jetzt bewohnen. Wer mit Christus verbunden ist, der ist jetzt hingelangt, wie wir es in Hebräer 12, Vers 22 lernen. Hier heißt es über die Gläubigen, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und so weiter. Nicht ein Berg, den man anfassen kann, wie den Berg Sinai, sondern einen geistlichen Raum, einen geistlichen Lebensraum, eine geistliche Gemeinschaft mit Gott. Wir sind hingelangt, wir sind gekommen zu dem Berg Zion, zu dem himmlischen Jerusalem. Im Sinai-Bund ging es um irdische Sachen, die ein Sinnbild waren auf geistliche, aber doch nur zeitlich und schattenhaft blieben. Wir hatten das schon gelernt, auch in Hebräer 11, wenn es um die Patriarchen ging, wie der Glaube doch über dieses Zeitliche hinausragte. Aber der Sinai-Bund selbst, er beschäftigte sich mit diesen zeitlichen, irdischen Dingen. Es ging um eine fruchtbare Ernte, um eine gesunde Familie, um Freude im Leben und ein bleibendes Stück im Land. Um das zu erbitten und um das zu feiern, wurde in Jerusalem immer wieder zu Festen zusammengerufen. Aber der neue Bund hat sein Zentrum im himmlischen Jerusalem. Und die Gläubigen sind befreit von den bloß zeitlichen und bildlichen und äußerlichen Regelungen. Sie sind bereits hingelangt in die Gegenwart Gottes. Sie erfahren seine väterliche Liebe und werden gestärkt durch seinen Geist der Sohnschaft. Als Paulus das himmlische Jerusalem erwähnt, da zitiert er aus Jesaja 54, den ersten Vers. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Wie dieser Vers zu verstehen ist, wollen wir uns nächste Woche genauer anschauen. Denn vielleicht fällt euch auf, dass so eine ganz direkte Übertragung gar nicht so einfach möglich ist. Immerhin war nicht Hagar die mit dem Mann, sondern Sarah. Aber für heute genügt es uns zu sagen, dass Paulus mit diesem Jesaja-Zitat die bildliche Bedeutung der Nachkommenschaft Sarahs bestätigt, die nämlich zum neuen Bund gehören und nicht zum alten. Die Kinder aus dem neuen Bund werden zahlreich sein. Und dann überträgt der Apostel die Bilder in den Versen 28 und 29 in Bezug auf zwei Themen. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborenen den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Zum einen betont er, dass die Christen wie Isaak Kinder der Verheißung sind. Und zwar, weil sie nicht nach dem Fleisch geboren, sondern nach dem Geist geboren sind. Und hier knüpft Paulus daran an, was die Galater erlebt haben, was er ihnen auch bezeugt hat, wie sie durch den Heiligen Geist zum Glauben an Jesus Christus kamen und so geistig neu geboren sind. Paulus bestätigt ihnen, ihr gehört zum neuen Bund. Ihr seid Kinder des neuen Bundes. Ihr seid nicht wie Ismael aus dem Fleisch herausgeboren, durch einfach irgendwelche äußeren Praktiken oder eure eigene Kraft, sondern Gott war wirksam. Er hat seine Verheißung wahrgemacht in eurem Leben. Er hat euch neues Leben geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus in der Kraft seines Geistes. Sie haben nicht nur bloß äußere, natürliche Prozeduren erfüllt in eigener Willenskraft oder nach eigenem Verstand. Nein, Gott hat sie neu geboren und ihnen den Geist der Sohnschaft geschenkt. Und darum sind sie bereits in der besten Stellung, nämlich Söhne der Verheißung, wie Isaak. Euch mangelt nichts, euch fehlt nichts. Ihr seid ganz verbunden mit Gott. Ihr gehört zur Familie. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr müsst euch nicht verunsichern lassen. Aber es gibt ja auch eine traurige Übertragung. Denn solche, die auf das Fleisch vertrauen, die nach dem Fleisch geboren sind, also entweder bloß auf ihre Blutlinie verweisen oder vielmehr noch nach dem Bund Sinai versuchen, durch ihre Werke Segen zu erhalten, die verfolgen und bedrängen die Geistgeborenen. Paulus zitiert hier einen Vers, wo es heißt, er verweist auf eine Stelle hin, wo gerade Abraham mit seiner Familie gefeiert hat, dass Isaak entwöhnt wurde. Also er ist etwa 3 Jahre alt und Ismael ist 17. Und dann heißt es, dass Ismael mit Isaak scherzte. Und dieses Wort scherzte, das hat so eine zweifache Bedeutung. Das kann ganz harmlos oder sogar positiv gemeint sein, wie so ein Ehepaar miteinander scherzen kann und es zeigt, sie haben sich lieb. Aber es kann auch eine negative Bedeutung haben. Eine Art verächtliches Scherzen, ein gemeines Ärgern. Und so war es offensichtlich bei Ismael und Isaak. Ismael, er hat seinen kleinen Bruder verachtet und in einer Weise Scherze mit ihm getrieben, die vielleicht sogar gefährlich waren. Und Sarah hat es gesehen und sagte zu Abraham, du musst Hagar und ihren Sohn wegschicken. Es ist eine Bedrohung für Isaak. Und Gott bestätigt das und sagt, ja, zu Abraham, tu, wie Sarah es gesagt hat. Und deswegen zitiert Paulus hier diesen Vers, dass die Schrift sagt, dass die Magd mit ihrem Sohn fortgetrieben werden muss. Und das sehen wir hier auch unter anderem bei diesen Lehrern, die extra nach Galatien gereist sind, nachdem Paulus dort Gemeinden gegründet hat. Mit so viel Eifer haben sie die Galater, diese neu bekehrten Christen, bedrängt, dass sie sich unter das Joch des Gesetzes beugen sollen, um so ihre eigene Überlegenheit zu betonen. Und Paulus sagt, seht ihr, was hier gerade geschieht? Sie zeigen, dass sie die Gesinnung Ismaels haben. Sie zeigen, dass sie auf ihr eigenes Fleisch vertrauen und die, die aus dem Geist geboren sind, bedrängen und verfolgen. Drittens, die geistliche Anwendung. Zum einen, sei versichert. Paulus beschreibt es hier so schön in den Versen 28 und 31. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Und daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Schaue auf Christus. Wer auf Jesus Christus vertraut und durch den Glauben mit ihm verbunden ist, der ist bereits ein Kind Gottes. Befreit von all den Bürden, die uns zu Gott bringen sollen, die wir niemals erfüllen können. Nein, vielmehr sind wir frei. Die Verheißung der ganzen Bibel ist unser durch Jesus Christus, dem Nachkommen, der schon Abraham verheißen war. Und diese Verheißung, sie mündete in den neuen Bund, den Gnadenbund, in dem allein Menschen gerettet werden, Gnade empfangen. Und wenn du durch den Heiligen Geist neues Leben hast, wenn du wirklich wiedergeboren bist, oh, dann sei dir versichert, Gott ist dir nah. Und in Christus hast du den vollen Segen und das ganze Wohlgefallen Gottes. Dann bist du ein Kind des neuen Bundes, dann ist die freie Gnade deine Mutter. Dann bist du nicht in eine Sklaverei hineingeboren, sondern in Freiheit. Sei versichert, wer an Christus glaubt, ist ein Kind des Gnadenbundes. Und dann hoffe getrost. Das bleibende Erbe ist für die Kinder der Verheißung. Paulus sagt, der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Als Gott Abraham sagte, dass sie das nicht durch Ismael, sondern nur durch den Sohn Saras das versprochene Heil kommen wird, da bat Abraham, dass Gott doch auch Ismael einen Segen geben würde. Und tatsächlich, Gott gab ihm zeitliche Vorteile, eine große Nachkommenschaft, Macht und Ehre. Aber in der Heilsgeschichte spielte Ismael keine Rolle mehr. Er hat zeitliche Segnungen bekommen. So ist es nun mit dem alten Bund. Er hatte einen zeitlichen Segen und Nutzen. Ja, er bereitete sogar auf den Gnadenbund vor, aber wer auf den Sinai-Bund vertraut, auf die Vorschriften und Gesetze und hofft, durch seine eigene Leistung den Himmel zu erben, der betrügt sich selbst. Der Sinai-Bund brachte nur Segen für das irdische Jerusalem. Durch den Gnadenbund haben wir jetzt schon das Bürgerrecht im Himmel und werden einst in Ewigkeit das herrliche Jerusalem bewohnen. Allein durch den Glauben an Christus ist unser Erbe sicher. Weil wir Söhne Gottes sind, sind wir auch Miterben Christi. Aber die, die nur ihren Lohn für ihre Werke suchen, sie werden das himmlische Jerusalem nie erben. Und so manche Versprechungen im Alten Testament, wo es um ein langes Leben geht oder um eine reiche Ernte und so weiter. Es hatte eine zeitliche Bedeutung, aber nicht ein Hinweis auf das ewige Heil. Und deswegen eine letzte Anwendung, stoße hinaus. Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Paulus ermahnt die Christen in Galatien und auch uns, duldet nicht eine falsche Gesetzlichkeit in der Gemeinde. Denn der nach dem Fleisch Geborene verfolgt dem nach dem Geist Geborenen. Stoße hinaus. Hier geht es nicht darum, dass Juden aus der Gemeinde gestoßen werden, sondern solche, die auf ihre eigenen Werke vertrauen, wie eben diese falschen Lehrer in Galatien. Die, die solch eine Gesinnung Ismaels haben. Sie nannten sich Christen, aber ihr Wesen war ismaelitisch. Sie waren nicht neugeboren, sie hatten nicht den Heiligen Geist, sondern ihr Vertrauen, warum sie zu Gott und auch zu der Gemeinde gehören sollten, war bloß auf äußerliche Dinge und auf menschliche Kraft und auf eigenen Gehorsam gegründet. Sie sagten, ihr müsst euch an diese Speisevorschriften halten, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst die Feiertage halten, ihr müsst dies und jenes. Und wenn ihr das alles tut, oh, das ist unsere Zuversicht, dann gehören wir zu Gott. Paulus sagt, stoße hinaus. Stoß diese Gesinnung hinaus. Solche Lehrer, sie werden euch schaden und euch nicht näher zu Gott führen. Und wisst ihr, darum ist uns als Baptisten so wichtig, dass wir nur solche als Glieder der Gemeinde aufnehmen, die Kennzeichen dafür geben, dass sie neugeboren sind. Deswegen achten wir nicht bloß auf äußerliche Rituale. Deswegen taufen wir keine neugeborenen Kinder, sondern nur solche, die durch den Geist neugeboren sind. Und zeigen, dass sie wahrhaftig Teilhaber des neuen Bundes sind, die eben nicht auf Äußeres vertrauen, sondern die Kinder der Verheißung sind durch eine neue Geburt. Die Galater sollten diese falschen Lehrer aus der Gemeinde hinausstoßen. Und ja, wir müssen dieses falsche Vertrauen und diese ungeistliche Gesinnung auch immer wieder aus unseren eigenen Herzen hinausstoßen. Diese sklavische Gesinnung. Oh, wenn ich nur genug tue, dann wird Gott schon wohlgefällig auf mich schauen. Oh, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Bestimmt bin ich jetzt von Gott verachtet und er wird mich verwerfen. Oh, und schau mal, wie die anderen handeln und was sie tun und wie sie aussehen. Das kann Gott nicht gefallen. Und so haben wir so einen Richtgeist und verachten die anderen. Und Paulus sagt, oh, wisst ihr was? Die, die nach dem Fleisch geboren sind, verfolgen die, die nach dem Geist geboren sind. Da, wo wir selbst immer wieder in diese Falle fallen, dass wir meinen, wir müssen all das, durch das, was wir tun, unsere Gerechtigkeit aufbauen. Oder wenn wir unsere Geschwister verachten oder verurteilen, weil sie nicht in unseren Augen genug machen oder unserem Bild entsprechen. Das ist eine fleischliche Gesinnung, eine ismaelitische Gesinnung. Paulus sagt, stoßt das hinaus. Das hat in der Gemeinde des neuen Bundes nichts zu suchen. Und es hat in unseren Herzen nichts zu suchen. Dabei kommt es immer wieder auf. Es ist uns so nah. Hagar und ihr Sohn ist das Prinzip eines Werkebundes, eines fleischlichen Strebens nach dem Segen Gottes. Wenn wir diese Haltung nicht aus der Gemeinde treiben, wird sie die wahrhaft Gläubigen bedrängen und in viel Not bereiten. Wenn wir diese Haltung nicht aus unseren Herzen hinausstoßen, werden auch immer wir, wie die Galater damals, verunsichert werden. Wir haben noch den Geist empfangen, aber vielleicht reicht das doch noch nicht. Vielleicht bin ich doch noch nicht so richtig ein Kind Gottes. Vielleicht muss ich doch noch dieses oder jenes tun, um wirklich sicher zu sein. Aber lasst uns diese Haltung hinausstoßen und darauf vertrauen, auf die Zusage des Gnadenbundes, wer an Christus glaubt und durch den Geist neu geboren ist, der ist ein Kind Gottes und darf ihn aber lieber Vater nennen. Darin ist unsere Zuversicht und daraus erwächst die Kraft zu einem neuen Gehorsam, was dann in den nächsten Kapiteln zu sehen ist. Dazu helfe uns Gott. Amen.